So, für alle die, die letzte Woche nicht da waren, nochmal kurz die Ankündigung. Die Predigt heute wird nicht so in dem Sinne eine Predigt sein, wie wir sie bisher, bis dato immer hier hörten, sondern es wird, man könnte vielleicht auch sagen, ein Vortrag, eine Übersicht über unseren Glauben. Ein Vortrag, der auch Menschen in die Lage versetzen soll, die mit dem Glauben bisher noch nichts zu tun hatten, sich damit einmal zu beschäftigen. Also nicht wundern, dass der Stil heute ein anderer ist als sonst. Aber es ist auch genug Stoff für denjenigen dabei, der sich schon im Glauben befindet. Gut, das war jetzt also praktisch die Übersicht, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Es geht natürlich zunächst einmal um die Grundlage, um die Bibel. Die wenigsten Menschen im Allgemeinen werden die Bibel als Ganzes gelesen haben. Es gibt auch Menschen, die sie noch nicht mehr in Teilen gelesen haben. Aber tatsächlich, die meisten Menschen in unserem Kulturkreis kennen Inhalte der Bibel, oft auch ohne es zu wissen. Wenn der eine eine Grube gräbt, so wird er selbst hineinfallen. Das ist tatsächlich abgeleitet aus Sprüche 27. Dort lesen wir, wer eine Grube gräbt, der wird hineinfallen und wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen. Tatsächlich ein Sprichwort aus der Bibel. Auf diesen Stein werden wir später nochmal zurückkommen. Wenn ein Blinder einen Blinden leitet, so werden beide in eine Grube fallen. Auch ein biblischer Ausspruch. Was du nicht möchtest, dass man dir tue, das füge auch deinem Nächsten nicht zu. Hört sich biblisch an, ist aber nicht biblisch. Wurde 1615 von den Anglikanern formuliert. Aber ganz klar in Anlehnung an Matthäus Kapitel 7, Vers 12. Dort spricht Jesus und er sagt, alles, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, das tut auch ihnen. Darin besteht das Gesetz und die Propheten. Die Anglikaner sind da nicht ganz so weit gegangen. Die haben sich schon zurückgenommen, haben gesagt, na gut, was du nicht möchtest, was man dir tue, das tust du dann eben auch deinem Nächsten nicht. Wir waren so ein bisschen passiver in dieser Angelegenheit. Man sieht aber schon die Herkunft dieses Sprichwortes. Auch gewisse Begriffe in unserem Sprachgebrauch, Tohu Wabohu, jedes Mal habe ich Angst, wenn ich das Wort ausspreche. Wo kommt das Wort her? Aus der Bibel. Ist hebräisch und heißt wüst und leer. Und die Erde zu Anfang der Schöpfungsgeschichte war wüst und leer. Prohu, habuhu. Nun könnten wir über diese biblischen Artefakte, die wir in unserem Leben dann hier und dort feststellen und denen wir begegnen, noch lange reden. Und das wäre vielleicht auch schön und das wäre vielleicht auch nett. Aber das wäre vielleicht auch sehr belanglos. Wir könnten damit eine Stunde füllen. Aber wir könnten genauso gut auch irgendwelche anderen Sprüche hier zitieren, zum Beispiel die Sprüche von Schopenhauer. Der hat auch ganz interessante Weisheiten von sich gegeben. Insgesamt war er so immer ein bisschen negativ, so das hört man schon raus. Aber er sagte zum Beispiel einmal, eine schwere Aufgabe ist freilich die Höflichkeit, insofern als sie verlangt, dass wir allen Leuten die größte Achtung bezeugen, während die allermeisten keine verdienen. Dass wir den lebhaftesten Anteil an ihnen simulieren, während wir froh sein müssen, keinen an ihnen zu haben. Ja, also so ein bisschen negativ. Aber er hat auch viele andere interessante Lebensweisheiten formuliert. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen nicht über Schopenhauer sprechen, sondern über die Bibel. Und diese hat einen anderen Anspruch. Sie hat den Anspruch von sich, dass sie mitteilt, uns in die Lage zu versetzen, Gott, von Gott kommendes, von dem zu unterscheiden, was nicht von Gott kommt. Die Bibel möchte uns vermitteln, dass sie in der Lage ist, uns als Schöpfung Gottes zu begreifen, mit all den Folgen, die das für uns hat. Die Bibel versetzt uns in die Lage, sie sagt es von sich, dass wir unser Verhältnis zu unserem Nächsten richtig einschätzen und zu Gott. Und sie versetzt uns in die Lage, Gottes Plan zu erkennen, und zwar in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft. Und eine Warnung muss auch ausgesprochen werden, die Bibel teilt uns mit, was wir nicht werden wissen können. Und wo es doch immer wieder Versuche gibt, da mehr zu wissen, als in der Bibel steht. Auch eine Warnung. Wenn das alles zutreffen würde, wenn die Bibel wirklich so ein Buch wäre, dann wäre sie ein besonderes Buch. Dann stehen da nicht nur irgendwelche Aussagen, sondern dann haben diese Aussagen auch Überzeugungskraft und Konsistenz. Sie sind widerspruchsfrei. Und die Bibel spricht dann von historischen und von wissenschaftlichen Fakten. Sie bringt diese historische Genauigkeit mit. Menschen auch überall müssten die Bibel auch erst einmal in die Hand bekommen. Am besten überall auf der Welt und dann in der Form, wie sie ursprünglich auch überliefert wurde. Unverfälscht. Und man fragt sich natürlich, lasst uns über ein Buch reden, ein tolles Buch. Kann ein solches Buch über so lange Zeit unverfälscht übermittelt worden sein? Kann das funktioniert haben? Die ersten Aufzeichnungen müssen ja mindestens 1500 vor Christus gemacht worden sein, zum Zeitpunkt, als die Israeliten aus Ägypten auszogen. Aber die Bibel berichtet noch von Ereignissen, die noch viel weiter in der Vergangenheit liegen, 4000 vor Christus. Das wären dann von heute angerechnet 6000 Jahre in der Vergangenheit. Keine lange Zeit für das Universum. Aber für Aufzeichnungen, die eine lange Zeit unverfälscht überstehen sollten, eine irre lange Zeit. Und so gibt es natürlich verschiedene Ansichten. Der eine sagt, das hat funktioniert, da bin ich mir ganz sicher. Ein nächster sagt, das konnte über so lange Zeit nicht funktionieren. Und was uns heute erreicht, das sind so Erzählungen, so Erzählstränge. Hier eine Geschichte, da eine Geschichte. Im Kern ist irgendwo eine Wahrheit, aber was genau nun damals gesagt wurde, was damals der Kern war, ja, wer weiß das schon noch. Die dritte Gruppe ist das vielleicht egal, ob die Bibel in irgendeiner Form gut oder schlecht überliefert wurde. Nun, dass die Bibel von genauen Ereignissen und Personen spricht, teilweise sogar Datumsangaben macht auf den Tag genau, in der Zeit des Kaisers so und so, als Felix Prokonsul von dort war und sein Schwager hier diesen Job hatte, geschah es das. Viele Ereignisse lassen sich, von denen die Bibel berichtet, auf den Tag genau bestimmen. Sie sind genannt in dem Bezugssystem, das damals aktuell war. Klar, wir haben heute unser eigenes, aber wir können diese Dinge dann tatsächlich zusammenbringen. Und das ist schon mal eine gute Nachricht, denn die biblische Botschaft macht sich damit ja auch, oder der Inhalt der Bibel, angreifbar, also überprüfbar. Wenn jemand Fakten nennt, kann man die mit anderen bekannten Fakten überprüfen. Und so ist dieser Vortrag über die Bibel einer, der sich an die richtet, die sich immer schon mal über die Bibel informieren möchten oder wollten, aber auch für die, die glauben, eine gute Bibelkenntnis zu besitzen, für die das Wort, also die Bibel, das Wort Gottes jetzt schon ist und die ihm, dem Wort Gottes, vertrauen. Aber bei genauer Betrachtung der biblischen Botschaft und ihres Übermittlungsweges ergibt sich dann doch einige handfeste Überraschungen. Teilweise mutet es an wie ein Krimi, wenn man diese Geschichte einmal näher sich ansieht, wie die Bibel überliefert wurde und was uns überliefert wurde. Dinge, die man auch kennen sollte, die möglicherweise auch auf sehr wichtige Inhalte der biblischen Botschaft aufmerksam machen, von denen man muss das, also ich persönlich so feststellen, unbegreiflicherweise recht wenige Menschen etwas wissen. Das ist natürlich eine ambitionierte Versprechung, die ich hier so mache, wenn ich sage, da werden uns einige Kriminalfälle begegnen, wenn wir die Bibel betrachten und ihr Übermittlungsweg. Aber diese Punkte werden im Laufe der Zeit, nicht heute, bei den nächsten Vorträgen dann tatsächlich auch zur Sprache kommen. Aber so ganz leer soll dieses Versprechen nicht bleiben. Vielleicht im Vorgriff eine Inhaltsangabe. Das Alte Testament, ein klarer Fall. Nun, das Alte Testament existiert in drei, vielleicht, wenn man es großzügig auslegt, in vier Fassungen. Das Buch Jeremia, ein klarer Fall, es existiert in zwei Fassungen. Und wir wissen auch warum. Wir werden Notizen betrachten, die die Abschreiber des Alten Testaments in den abzuschreibenden Text einfügten und die uns einen Blick in ihre Denkweise eröffnen und auch in ihre Hintergedanken. Wir werden die Frage beantworten, wie kam die Schrift durch die Jahrhunderte hindurch zu uns? Und dann nicht nur das Alte Testament, sondern auch das Neue Testament. Und wenn das zu laut ist, müsst ihr sagen, ist zu laut. Okay. Genau. Nun möchte ich aber auch eine Warnung aussprechen. Der eine oder der andere ist vielleicht jetzt beunruhigt und denkt, ja, hört sich ja an wie so ein Generalangriff auf die Heilige Schrift. Das Alte Testament in verschiedenen Fassungen, das Buch Jeremia in zwei Fassungen, irgendwelche Notizen, die Abschreiber in den abzuschreibenden Text mit hineingebracht haben. Und man mag sich fragen, soll es in diese Richtung gehen? Also wenn die Fakten es hergäben, dann müsste man auch diese Fakten so betrachten. Man kann aber eines feststellen. Jesus sagte, wer sucht, wird finden. Und wenn Jesus das sagte, dann muss es sich auch so verhalten. Und tatsächlich, es verhält sich so. Wer sucht, wird finden. Die biblische Botschaft ist für die zu erkennen, die suchen. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch in der Gegenwart so. Aber wer genau hinsieht und die Botschaft genau betrachtet und sich die Frage stellt, was genau wollte Gott uns sagen, der kann möglicherweise viel Zeit und viel Energie und viel Irrung und Wirrung sich und anderen ersparen. Was also nicht geht, also auch heute nicht, sich zurücklehnen, zu sagen, lass es uns wohlig sein, in 10 Minuten ist dieser Vortrag, diese Predigt überstanden. Schließlich bin ich der Ansicht Nummer 1, die Bibel ist wunderbar überliefert, ich muss mir da gar keine Gedanken machen, ich kann sie so nehmen und habe das Wort Gottes in jedem Fall rechtens in der Hand. Das wäre natürlich eine Methode, den Glauben oder den Tag zu überstehen. Wir wünschen uns etwas ganz innig und blenden dann in der Zukunft und in der Gegenwart eventuelle Zweifel und Unklarheiten aus, die an uns herangetragen werden. Wir denken, wir sind im richtigen Glauben, was kann mir schon geschehen? Und das wäre in der Tat sehr gemütlich. Wir führten ein glückliches Leben. Wir sterben wie alle anderen, nur ohne Sorgen, wegen dem Danach. Und wir würden uns ja auch nicht wundern, wenn es keine Auferstehung gäbe, da wir das dann auch nicht mehr mitbekämen. Das wäre der Glauben als eine Beruhigungspille. Er führte tatsächlich zu einem glücklicheren Leben, zu einem besseren Tod. Aber die Frage ist ja, wäre so etwas in Ordnung? Was sagt die Bibel selber darüber, ob sie sich so vielleicht versteht? Paulus klärt uns hier auf. Er sagt, Paulus selber war einer der produktivsten schriftlich tätigen Apostel des ersten Jahrhunderts. Er klärt auf, und wer seine Vorgeschichte kennt, versteht das auch. Er war ein Schriftgelehrter, er war studiert, er war von den besten Lehrern der damaligen Zeit unterwiesen worden. Er war tätig, für Gott eifrig, so dachte er, und lag doch völlig falsch. In einem dramatischen Vorgang bekehrte Christus ihn zum tatsächlichen Glauben. Und Paulus stellte fest, was er wusste, das war gar nicht so fürchterlich viel gewesen, und er lag ziemlich falsch. Und in der Zukunft machte er nun Folgendes, er gab nur weiter, was Gott ihm sagte. Wenn er doch mal eigene Ansichten vertrat, so kennzeichnete er diese eindeutig, sodass jeder sich denken konnte, was er davon denn zu halten hatte. Und dieser Paulus sagt nun in 1. Korinther Kapitel 15, das ist so das Glaubensbekenntnis der Bibel, so eine Kurzzusammenfassung, wo auch von der Auferstehung Christi die Rede ist, das, was wir vorhin auch schon in Apostelgeschichte Kapitel 2 gelesen haben, dass Christus auferweckt wurde. Und da sagt er, einige sagen, es gäbe keine Auferstehung. Auf Deutsch sagt er, der Glaube ist nur eine Beruhigungspille. Wenn ihr sterben werdet irgendwann, dann bleibt ihr tot, wie alle anderen auch. Und darauf sagt er, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus gehofft haben, dann sind wir die mitleidenswertesten aller Menschen. Paulus sagt, Betrug und Betrogene, das gehört nicht zur Christengemeinde. Für Betrug sah Paulus keinen Platz im Glauben. Besser zu wissen, woran man ist, anstelle mit einer schönen Täuschung getäuscht durchs Leben zu gehen. Und so haben wir alle als Gläubige und als Person, die wir vielleicht noch nicht im Glauben sind, eine Verantwortung für uns und für anderen, nämlich die der Bibel, der Botschaft auf den Zahn zu fühlen, unserer Glaubensausrichtung auf den Zahn zu fühlen. Warum auch nicht? Aber da geht schon los. Warum auch nicht? Da mag so einer und auch der andere durchaus eine Antwort drauf haben, warum man das vielleicht nicht machen sollte. Für den nämlich, der nicht glaubt, für den ist der Glaube wie dieser schwere Stein, von dem wir zu Anfang gesprochen haben. Wer einen Stein wälzt, auf den wird er zurückkommen. Und wenn wir von Glauben sprechen und wir haben mit jemandem zu tun, der nicht im Glauben ist, dann sieht er vielleicht so einen großen Stein auf sich zukommen. Verantwortung vor Gott, Zwänge, Rituale, irgendwelche Lebensabläufe, die nun ganz anders ablaufen müssen, die sein Leben jetzt in ein Korsett zwängen will, die ihn gefangen nimmt. Das ist nämlich tatsächlich auch die Erfahrung, die die meisten Menschen immer schon durch die Jahrhunderte hindurch, ja Jahrtausende hindurch gemacht haben. Es ist nicht die Erfahrung, von der Jesus aber spricht. Er sagt in der Bibel, Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Wenn Menschen das Gegenteil verspüren, dann haben sie eventuell nicht richtig ihre Religion geprüft, nicht richtig hingesehen. Sie sind vielleicht Opfer von Verführung geworden, vor der die Bibel immer wieder warnt. Jesus sagte, mein Joch ist leicht oder mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Er hätte auch sagen können, schwer und hart, das hat er aber nicht. Es ist deswegen für uns alle, für jeden, der im Glauben ist, der Grund, genau hinzusehen, was das Evangelium ist, was in der Glaubensausrichtung, in der wir uns befinden, gepredigt wird. Ob es nicht am Ende doch wieder dieser harte und schwere Job ist, den jemand erledigen muss, dieser Leistungsgedanke nach vorne getragen wird und nicht das, was das Christentum eigentlich vermitteln möchte. Ohne Leistung, durch das Opfer Christi, sind wir gerettet. Wir haben Verantwortung und wir können das vergleichen mit jemandem, der an einer dunklen Jahreszeit an einer Küste auf eine Insel übersetzen möchte. Es ist eine weitere Reise, die ist nicht gleich erledigt. Es ist draußen kalt, die Temperaturen sind am Gefrierpunkt. Wer hier ins Wasser fällt, hat wenig Zeit zu überleben. Und wenn die Maschinen ausfallen, dann ist auch klar, dass es in einer Katastrophe enden wird. Das angebotene Schiff macht eigentlich einen guten Eindruck, aber es gibt auch Menschen, die da stören, die Zweifel äußern. Einfach nur Störer? Oder sollten wir sie nicht einfach mal anhören? Oder sollten wir es nicht doch einfach nur gemütlich machen und losfahren? Es wird schon irgendwie funktionieren. Es gibt Menschen, die so ihr Leben leben und das einfach ausprobieren und dann einfach mal sehen, was passiert. Und ja, es ist ja auch ihr Leben. Und vielleicht haben wir selber schon manchmal so gedacht, beim Autokauf. Nachdem wir das fünfte Mal ums Auto rumgelaufen sind, haben wir irgendwann gedacht, ist egal, es wird schon irgendwie gut gehen. Wir kaufen jetzt dieses Auto, da wird schon nicht irgendwie ein versteckter Mangel sich später noch offenbaren. Ja, beim Autokauf geht das, aber bei der Auswahl der eigenen Religion ist das nicht möglich. Und was für Menschen wären wir, wenn wir unsere eigenen Kinder mit an Bord bringen würden? Wir würden ihnen eine gute Reise wünschen, wir würden in ihre Augen schauen, wir sehen das Vertrauen, das sie in uns setzen und wissen doch persönlich sehr genau, dass wir es nicht zu Ende gedacht haben, dass wir es nicht zu Ende geprüft haben. An Gott und sein Wort zu glauben ist bequem und gemütlich, aber auch gefährlich, wenn wir uns falsch orientieren, wenn wir uns persönlich etwas vormachen oder anderen etwas vormachen, eben möglicherweise selbst getäuscht werden. Jesus sagte, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein gegenteiliger Eindruck konnte nur entstehen, weil Menschen sich nicht genau informierten und weil es Personen gab, die die Botschaft verdrehten. In Apostelgeschichte 20 sagt Paulus, da haben wir ihn wieder, gebt Acht auf euch selbst und die ganze Herde, in der Heilige Geist euch zu Vorstehern bestellt hat. Ich weiß, nach meinem Weggang werden reißende Wölfe bei euch eindringen und die Herde nicht schonen. Und selbst aus eurer Mitte werden Männer auftreten mit ihren falschen Reden, die die Jünger auf ihre Seite ziehen. Und es ist so gekommen. Johannes schreibt schon zum Ende des ersten Jahrhunderts, ist das Christentum sozusagen gerade entstanden. So, da schreibt er, Kindlein, es ist die letzte Stunde, so wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele zu Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein, aber auf dass sie offenbar würden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ich weiß nicht, ob ich da zu viel rein interpretiere. Ich habe manchmal das Gefühl, das ist schon so eine gewisse Resignation, daraus zu hören, was hier der Johannes schreibt. Denn die Urgemeinde, wo alles wunderbar funktionierte, wo hat es die gegeben? Es gibt sie also eigentlich nirgends. Man hört immer, wenn Paulus schreibt, die Jahre davor, Johannes hat hier ungefähr vermutlich so um 90 herum geschrieben, aber wenn Paulus geschrieben hat, das war dann 20 Jahre davor, 30 Jahre davor, dann hat er auch immer gesagt, dieses funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Und das müsste besser werden und hier kann ich helfen und da kann nur auch Gott helfen und vielleicht wird das auch was. Die Gemeinde war immer schon eine, die den Einzelnen gefordert hat, selber zu prüfen und zu unterscheiden, was er glaubt. Und so müssen es auch wir tun. Wir müssen prüfen, was wir glauben. Wir müssen prüfen, was Gottes Wort uns genau mitteilen möchte. Es gibt einige Internetanbieter, aber es gibt Hunderte von oder Tausende von Religionsanbietern. Und alle erzählen sie etwas anderes. Sie können unmöglich alle recht haben. Fassen wir es also zusammen. Wir wollen bei einer Prüfung der Bibel alles gelten lassen. Wir wollen die Argumente dafür und dagegen gelten lassen und diese ansehen. Und wir wollen eine Prüfung der Bibel, ich finde dieses Wort immer so fürchterlich, ergebnisoffen durchführen. Wie mache ich denn sonst eine Prüfung? Ne? Außer ergebnisoffen. Na klar, es kann so und so ausgehen. Also ich gehe nicht mit einer vorgefassten Meinung in diese Prüfung. Ich möchte mir das wirklich ungeschminkt ansehen. Wir persönlich haben eine Verantwortung, diese Prüfung vorzunehmen. Gottes Wort selbst sagt es uns. Und der Lohn ist, dass wir viel Zeit und Mühen sparen können. Und sollten wir diese Prüfung durchgeführt haben, vielleicht hat der eine oder andere schon getan, oder sie durchführen, wir uns vor Gott als Menschen erweisen, die das Wort recht handhaben. Und das wäre ja schon was. Die Aussicht also beim nächsten Mal, wenn wir über das Thema hier sprechen, werden wir uns einmal mit dem Alten Testament beschäftigen und seinen Übermittlungsweg. Und auch was hat das mit diesen Jeremia-Rollen an sich, die in zwei Fassungen vorliegen? Dass das Alte Testament manchmal so kleine Bewegungen machte, das hat nämlich selbst Jesus Christus zu spüren bekommen und hat bei einer Gelegenheit, die werden wir nächstes Mal auch besprechen, ganz klar darauf reagiert, mit einer guten Antwort natürlich, und hat das Problem sozusagen aus der Welt geschafft. Wir können uns also, denke ich mal, freuen auf den sachlichen Beitrag zum Alten Testament und zu Jeremia und zu Jesus Christus und dem Alten Testament beim nächsten Mal.